Wir sehen am Ende vom ersten Kapitel im Markus-Evangelium. Jesus heilt einen Aussätzigen. In diesem ersten Teil lernen wir mehr über die Autorität des Messias, Jesus Christus. Im zweiten Teil des Evangeliums werden wir das Leiden und am Ende der Tod und seine Auferstehung. Also die Autorität zuerst, die offenbart wird mit Macht und Zeichen. Wir haben schon einige Heilungen, Dämonenaustreibung miterlebt. Am Anfang des Evangeliums hat er auch Jesus einfach gesagt, warum er da ist. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. In Markus 1, Vers 15. Das predigte Jesus. Die letzten Male haben wir gesehen, wie Jesus gelehrt hat, die Leute geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat und um seine Nachricht weiterzugeben durch Galiläa geht. Heute sind wir mit Jesus während seiner Reise dabei. Lass uns den Text lesen. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm, und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, abhart, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, so dass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einem Ort. Und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Wie ist der Plan des Textes? Wir haben die Bitte des Aussätzigen, eine Antwort von Jesus, die Wirkung von Jesus' Aussage, dann die Ermahnungen von Jesus, die Reaktion des Geheilten und die Konsequenz für den Dienst von Jesus. Lass uns jetzt mal durchgehen. Die Bitte des Aussätzigen. Und es kam ein Aussätziger zu ihm zuerst mal. Auf Französisch steht hier das Wort lépreux, also Leprakranke. In Griechisch Lepra. Aber es bezeichnete damals alle Typ von Hautkrankheiten. So wissen wir nicht ganz genau, was für eine Krankheit dieser Mann hatte. Aber es war damit unrein. Für das Volk Israel war diese Person unrein. Das lesen wir in 3. Mose. Oder Levitikus genannt, Kapitel 13 und 14, wird alles beschrieben, wie man damit umgehen soll. Aber ich lese erst mal die Vers 54 und 46 vom 3. Mose 13. Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt, und seine Lippen soll er verhüllen. Und er soll ausrufen, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Also musste sich diese Person identifizieren lassen als Aussätziger, damit jeder erkennt, dass er einen Aussatz hat. Sie sind wie in Trauer die ganze Zeit. Es heißt nicht, dass die Kranken eine Sünde begangen haben müssen. Ja, manche Sünden machten unrein, wie bei sexuellen Sünden oder bei Götzendienst, aber manchmal ungewollt könnte eine Person unrein werden und damit nicht an dem Gottesdienst teilnehmen. Die Reinheit oder Unreinheit im Alten Testament kann wie folgt beschrieben werden. Gott ist heilig und um ihm zu nahen, muss man in einem reinen Zustand sein. Die Heiligkeit Gottes erlaubt keine Unreinheit, moralisch oder rituell. Die rituelle Unreinheit ist alles, was ein Mitglied des Volk Gottes verhindert, nach dem Gesetz von Mose, Gottes Gegenwart im Tempel zu nahen. Ja, sie hat verschiedene Ursprünge und diverse Lösungen und kann so entstehen. Durch den körperlichen Kontakt mit einem Unreinen, beim etwas Unreinem, zum Beispiel ein Leichnam oder eine unreine Person oder ein unreines Objekt. durch das Essen von unreinen Alimenten, durch bestimmte Hautkrankheiten, durch den Ausfluss der Person, so wird geschrieben wie bei Samen, bei Männern oder Blutfluss bei den Frauen in 3. Mose 15. Und die rituelle Unreinheit ist oft mit dem Tod verglichen, wo Gott mit dem Leben verglichen wird. Also die Aussätzige waren unrein, weil sie nicht die Fülle des Lebens genossen. Ihre Lage war furchtbar. Die Krankheit entfernte sie ganz von ihren Familien und dem sozialen Leben. Man bezeichnet sie manchmal sogar als Untote. Und so eine Person naht sich Jesus. Also nichts Gewöhnliches in dieser Zeit. Er könnte Jesus unrein machen, wenn er ihn nur berühren würde. Er ist mutig und sogar ein bisschen dreist. Er bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ja, dieser Mann ist überzeugt, dass Jesus ihn gesund machen kann, ihn wieder rein machen kann. Er könnte zu seiner Familie wiederkehren und ein normales Leben wieder führen und letztendlich wieder Gott im Tempel begegnen und anbeten. Seine Glaube ist außergewöhnlich, oder? Man hat damals kaum Hoffnung, gesund zu werden und sich, wie beschrieben im Gesetz, einzugliedern zu können. Es gibt ein paar Heilungen im Alten Testament wie Naaman aus Syrien. Der wurde von seinem Aussatz gereinigt. Du kannst nachlesen in 2. Könige 5. Wenn ein Aussätziger wieder gesund wurde, war es wie, wenn ein Toter wieder lebendig wird. Und das mutet der Mann Jesus zu. Er bittet, kniet und er weiß, dass wenn Jesus ihn gesund machen will, er, Jesus, die Macht und die Autorität hat. Die Antwort von Jesus: Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Ja, durch die wenige Worte sehen wir, spüren wir das Mitgefühl von Jesus. Wenn Jesus die Schwiegermutter von Simon geheilt hat, hat er ihre Hand genommen. Aber hier ist der körperliche Kontakt bedeutsamer, weil der Aussätzige unrein ist. Und daher sollte Jesus ihn nicht mal berühren. Jesus fürchtet wohl nichts. Er streckt seine Hand aus und berührt ihn und sagt: Ich will, sei gereinigt. Kurzum, ihm zu sagen, dass er das wirklich will, sei geheilt und damit wieder rein, weil die Quelle deiner Unreinheit ist verschwunden. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Wie bei der Schwiegermutter von Simon, keine magische Formel, kein Ritual ist notwendig. Allein ein Wort von Jesus genügt. Die Krankheit verschwindet und die Unreinheit ist auch passé. Er ist rein. Ihr passiert also was verkehrt rum, unerwartet. Nicht der unreine Mann verunreinigt Jesus, sondern die Heiligkeit Jesu, er, der Heilige Gottes, hat die Quelle der Unreinheit entfernt. Die Ansteckung ist andersrum verlaufen. Vom Heiligen zu Unreinen, anstatt wie üblich von Unreinen zu dem Reinen. Kommen dann die Ermahnungen von Jesus. Jesus ermahnt den verwandelten Mann in den nächsten 2 Versen. Er ermahnte ihn ernstlich. Jesus ist ernst hier. Er wird ihm was sagen, was von großer Wichtigkeit ist. Er schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm: Ab Art sage niemand etwas. Sagen niemand etwas. Der Befehl erinnert uns an die Verse davor, wo Jesus Dämonen verboten hat, seine Identität zu offenbaren. Aber erstmalig in Markus sagt er Ähnliches zu einer Person. Warum nichts sagen? Weil hier sind die Heilung und die Reinigung, das ist interessante für die Person, für die Leute rundum. Und ihre Erwartungen an Jesus stimmen nicht überein mit dem Projekt von Jesus. Es wird eine Zeit kommen, wenn die Identität Jesu geoffenbart wird. Aber hier war es noch nicht so weit. Die Ermahnungen hören nicht hier auf. sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Ja, warum sollte er sich dem Priester zeigen? Weil nach 3. Mose 13 und 14 nur ein Priester kann bestätigen, dass ein ehemaliger Aussätziger geheilt wurde. Es musste auch für die Reinigung etwas geopfert werden. Das war bestimmt kompliziert für den Mann aus Galiläa, nach Jerusalem zu gehen, etwa 3 Tage Reise zu Fuß. Aber Jesus sagt, ihnen zum Zeugnis. Der Respekt zum Levitikus, also vom 3. Mose, wird ein Zeugnis sein für die Priester und das jüdische Volk. Sie werden anerkennen, dass er wieder rein ist und im Volk eingegliedert werden. Jesus ehrt am Ende ihr das Gesetz des Alten Testaments. Aber darüber hinaus ist es ihm wichtig, diesen Mann in seinem Umfeld wieder einzugliedern. Wie reagiert er? Wie reagiert das Gehalt des Mannes? Er aber ging an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus. Also der Mann kann aber nicht schweigen. Aber lass uns nicht zu hart zu ihm sein. Er schafft einfach nicht, seine Freude für sich allein zu behalten. Klar, er hat die Anweisung Jesu nicht eingehalten, aber Markus gibt die Tatsache, dass der ehemalige Aussätzige die Sache überall verkündigt, wieder. Also wird auch der, trotz der Mahnung Jesu, die gute Nachricht des Reich Gottes in Galiläa verbreiten. Ungewollt bereitet er die gute Nachricht. Die Konsequenz für den Dienst von Jesus. Ja, so dass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Jesus wollte doch keine Werbung. Das ist doch wohl daneben gelaufen. Konsequenz daraus, er bleibt außerhalb der Dörfer und wie vorher in Kapernaum kommen die Leute von überall ihm draußen entgegen. Welche Aussage hören wir vom Text holen? Die Autorität von Jesus über die Unreinheit. Ja, dieser Text spricht tatsächlich mehr über Jesus. Und den Schlüssel dafür hatten wir im Vers 24 bekommen. Jesus ist der Heilige Gottes. Die Macht der Heiligkeit Jesu zerstört die Quelle der Unreinheit des Aussätzigen. Wie öfter in Markus siegt die göttliche Heiligkeit Jesu über die Kräfte der Unreinheit und des Todes. Jesus macht, was nur Gott machen kann. Wieder sehen wir da Jesus Göttlichkeit. Ein Aussätzigen zu heilen, man muss Gott sein, um das zu schaffen. Wir Christen bitten unseren Gott um Heilung für andere oder für sich selbst. Und immer tut Gott, nicht wir, diese Wunder nach seinem Wille. Die Wiederherstellung tut Gott. Nichts fällt auf die Person zu Rom. Alle Ehre gebührt allein Gott. Gottes Herrschaft ist da. Wieder erleben wir in der guten Nachricht, die Markus uns weitergibt, wie Gottes Herrschaft in Galiläa voranschreitet. Jesus Mitgefühl. Dieses Merkmal von Jesus kommt majestätisch in den Vordergrund. Er berührt einen Mann, der theoretisch ihn unrein machen kann. Niemand hätte es freiwillig gemacht. Was für ein Gefühl muss der Mann empfunden haben, als Jesus seine Hand auf ihn gelegt hat? Was für eine wunderbare Geste des Mitgefühls. Noch mehr in diese Zeitepoche. Wir lesen auch die Notwendigkeit des Glaubens. Dieser Mann vertraut Jesus. Er glaubt ihm. Was zählt, ist nicht Menge an Glaube, aber dessen Objekt. Jesus, das zählt. Und zuletzt Jesus und das Gesetz. Im Text ist Jesus wichtig, dem Gesetz, wie in 3. Mose gegeben wurde, zu folgen. Deswegen schickt er den Mann zum Priester, um ihn ganzheitlich zu rehabilitieren. Es heißt nicht, dass die Reinigungsritual ewig in der Geschichte der Erlösung gelten. Aber der irdische Dienst von Jesus ist eine Transition, einen Übergang vom Alten zum Neuen. Und nicht alles auf einmal. Erst im Kapitel 7 vom Markus-Evangelium wird Jesus die wahre Quelle der Unreinheit, unsere Herzen, erklären. Unsere Herzen ist die Quelle. Und damit die Gültigkeit mancher Reinigungsrituale auf den Kopf stellen. Lass uns das anwenden. Lass uns Jesus anbeten. Wieder einmal kommen wir im Text dazu, zu einer Größe zu bestaunen. Er ist der Heilige Gottes, stärker als jede Form der rituellen Unreinheit. Lass uns ihn auch anbeten für das, was er will, die Personen zu reinigen, die es brauchen und ihre Lage ändern zu wollen. Lass uns die Auswirkung in den Leben der Herrschaft Gottes erkennen. In unserer Gesellschaft, der Individualität, jeder ist für sich allein, müssen die Auswirkungen auf Sozialebene und Beziehungsebene uns klar werden. Wenn Jesus die Herrschaft Gottes zeigt, zeigt er Interesse an den Personen und die Beziehungen mit ihnen. Auch an die Wiederherstellung und Wiedereingliederung dieser. Einmal vertikal, also mit Gott wieder die Beziehung zu erstellen, und einmal horizontal, also mit unseren Mitmenschen, für die Personen, die auch am Rand der Gesellschaft leben. Lassen wir auch einen besonderen Teil unserer Aktivität für diese Dimension der Herrschaft Gottes sein. Lassen wir das zu? Über die Aktivitäten hinaus haben wir eine Willkommenskultur gegenüber allen, auch für die, die am Rand sind. Und lass uns Mitgefühl zeigen. Ja, das Mitgefühl der Kirche, der Gemeinde, insbesondere für die am Rand der Gesellschaft, sollte die Menschen überraschen und berühren. Ja, lass uns dieses Mitgefühl in reale Aktionen zeigen. Und lass uns nicht zurückhaltend sein. Manchmal bleiben wir in unserer Ecke, wir bleiben unter Christen, um nicht von der Welt verunreinigt zu werden. Und es ist wahr und richtig und wichtig, dass wir uns nicht zur Sünde verführen lassen sollten. Im Neuen Testament wird öfter ermahnt, in Heiligkeit und Reinheit zu wandeln. Moralisch und nicht mehr nur rituell und nicht rituell. Lass uns aber nicht vergessen, dass die reinige Berührung von Jesus, der Heilige Gottes, uns begleitet. Er hat uns in dem Heiligen Geist getauft. Wenn das Risiko existiert, von der Welt infiziert zu werden, gibt es auch das schöne Risiko, dass die Heiligkeit Jesus, die in uns wohnt, Personen unserer Umgebung verwandelt und wiederherstellt. Ja, dann der Sühnetod Jesu am Kreuz. Das kann jemand wiederherstellen. Und die Welt muss säuren. Ja, die Herrschaft Gottes ist nach außen gerichtet. Lass uns Salz der Erde und Licht dieser Welt werden. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, durch diesen wunderbaren Text lässt du uns Jesus sehen. Danke. Wir betrachten seine Autorität. Er agiert mit deiner Macht. Wir betrachten sein Mitgefühl, das uns an das erinnern lässt, das er uns entgegengebracht hat. Danke für das Wollen von Jesus. Er will reinmachen, heilen, retten. Und er kann es auch tun, er, der Heilige Gottes. Gib uns das Wollen, auf die Leute zuzugehen, begleitet von deiner bereinigten Präsenz von Jesus. In seinem Namen. Amen.